Hamburg, 28. März 1851. Lieber Engels, aus deinem Briefe spricht der Spleen. Ich kenne ihn, grüße ihn doch von mir. Ich hatte in der Tat neulich vor, ihn in Bradford aufzusuchen, aus alter Freundschaft, aber es ist nichts daraus geworden, und so schwimme ich noch in diesem ewigen norddeutschen Regen, und meine Nase wird vor lauter Pläsier immer länger. Ein Pult mit Büchern befindet sich allerdings noch in Köln. Die losen Bücher sind dagegen in aller Welt zerstreut und werden wahrscheinlich zum größten Teil, das heißt einige Bände von Goethe und Don Quixote, in London sein, wo ich noch zwei Koffer meiner Sachen stehen habe. Es ist unmöglich, diese jetzt daraus zu nehmen, und du musst warten, bis ich im Juli zur Exhibition nach London komme. Das Pult mit Büchern steht indes in Köln zu deiner Verfügung, und ich bitte dich daher, mir mitzuteilen, wem ich es ausliefern lassen soll. Wie gesagt, ich hoffe, im Juli in London zu sein, wenn nicht schon früher, denn das gemütliche Leben bringt mich hier um allen Verstand, und ich möchte gern einmal das amerikanische Geschäft versuchen. Nur Unruhe, Unruhe, sonst bin ich verloren und verheirate mich gar. Zwei Heiratsanträge habe ich schon gehabt, aber siegreich widerstanden. Hierzulande ist nichts Neues. Es richtet sich alles wieder auf dem alten Fuße ein, und die Literatur spiegelt dies herrlich wieder. Gelb, Feiglein, Rosen und Tränen sind wieder an der Tagesordnung, die deutschen Frauenzimmer lesen wieder Amor, und die Mittelsorte Adolf Starr, Geibel, Hackländer, Kinkel, Hauenschild dominieren. Auch in Berlin stehen neue Kerle auf, Pulitz und solches Vieh mit Bachgemurmel, was in 14 Tagen mehrere Auflagen erlebt. Die Literaten haben wieder Chancen, man könnte kein besseres Geschäft machen, als Liebeslieder zu schreiben und sie unter einem gräflichen Namen drucken zu lassen. Lieblich spielen die Österreicher hier auf ihren Klarinetten. Ich wohne mit dem Erzherzog Leopold in ein und demselben Hotel, und mein Stubennachbar ist ein Kroat, ein Offizier, der immer an den Hut fasst, wenn er mich sieht. So liebt sich alles, und die Hamburger Judenmädchen tanzen auf den Bällen herum wie die Flöhe auf einem Bunde Stroh. Mazzinische Noten von 100 Francs werden nach London aus an deutsche Demokraten geschickt, und neulich kommt ein solcher Kerl zu mir und bittet mich, ihm den Wisch zu diskontieren. Ich hatte ein sehr ernstes Gesicht gemacht und sagte ihm, dass ich leider kein Geld hätte, obgleich ich mit allen Münzsorten auf dem freundschaftlichsten Fuße stände. Unten in der ersten Etage wohne aber ein reicher, sehr liberaler Bankier, der schon vielen Leuten aus der Not geholfen habe, namens Leopold. Dieser sei der rechte Mann und so weiter, und der Tölpel ist auch bis vor die Zimmertür des Erzherzogs geraten, als ihn leider ein Adjutant am Vordringen hinderte und so das projektierte Geschäft vereitelte. Natürlich wäre ich nicht so maliziös gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass dem Esel als Nicht-Österreicher nichts weiter passieren könne, als vor die Tür geschmissen zu werden. Außerdem ärgerte mich aber auch diese Unverschämtheit, denn ich erfuhr, dass die Londoner Deutschen jetzt unter der Firma der italienischen Freiheit mit Mazzini-Noten betteln gehen. Sie hatten nämlich keine eigenen Noten, und da sie doch das Projekt der Italiener gut fanden, so haben sie es so eingerichtet, dass ihnen Mazzini einige Wische überlassen hat. Wenn sie dafür nun den Betrag einkassieren, so zweifle ich noch sehr daran, ob Mazzini je etwas von dem Gelde zu sehen kriegt. Jedenfalls scheint mir die Sache sehr faul zu sein, denn wenn man ein deutsches Revolutionskomitee ist, so sollte man doch auch eigene deutsche Noten machen. Kossuth hatte seine eigenen Noten, Mazzini hat sie, der Kaiser Soluk. Nur die Deutschen machen wieder eine Ausnahme. Hol sie der Teufel. Dein G. Wert. Von Marx habe ich noch nichts wieder gehört. Hat er die frühere Adresse?